Also vielen Dank, dass Sie alle zuhören. Sie sehen Ihr Bild, Sie kommen einfach einen Namen über. Das ist immer links oben in der Audience. Wenn Sie eine Frage haben, können Sie entweder die Hand aufheben und dann hole ich Sie auf die Bühne und Sie können das Mikrofon aktivieren und fragen. Sie können aber auch rechts Ihre Frage direkt in die Box unten, wo es heisst «Type your message», hineinschreiben. Dann sehen wir die und dann kann ich die Frage dann auch aufnehmen. Wenn Ihnen etwas besonders Gutes gefällt, können Sie auf Ihr Bild klicken und dann oder unten auf das Emoji klicken und dann können mit Herzli oder was auch immer. Also Christina macht jetzt das gerade. Von dort her, das sind so die technischen Rahmenbedingungen. Jetzt, wie immer, zum Anfang ein paar Schlagzeilen. Ein Zombie ist weg, doch ein Monster entsteht. Wie kam der CS-Deal wirklich zustande? Schweiz soll unter US-Druck eingeknickt sein. Das Ende der CS ist ein unrühmliches Kapitel der Schweizer Geschichte. Oder die 209 Milliarden Franken Wette. Herzlich begrüße ich Sie zu Radio Einfluss, unserem sozialethischen Gespräch. Ich bin der Thomas Wallimann von Ethik 22 und unser Gast heute ist der Can Trepp, Journalist und Kenner von der Finanz- und Bankenwelt. Und wir reden heute über Banken und Vertrauen. Was bedeutet eigentlich die Übernahme von der Credit Suisse durch die UBS für das Finanzsystem? Danke vielmals, dass Sie so spontan Zeit haben, Herr Trepp. Meine erste Frage.
Keine Ursache, ich komme gerne da reden.
Das ist schon meine erste Frage. Wie sind Sie eigentlich persönlich mit Credit Suisse oder UBS betroffen, verbunden?
Ja, persönlich eigentlich gar nicht. Also ich habe weder Aktien bei diesen Banken noch Obligationen von diesen Banken, noch habe ich ein Konto bei diesen Banken, noch kenne ich jemanden, der dort arbeitet. In dem Sinn bin ich direkt nicht betroffen. Indirekt natürlich schon, weil das, ich würde sagen, das ist eine volkswirtschaftliche Sache, die da passiert ist, dass die zweitgrösste Bank gecrasht ist. Das betrifft insgesamt den Wirtschaftsraum Schweiz. Und da bin ich natürlich auch betroffen, einfach in dieser allgemeinen Form.
Und ist das eine Betroffenheit, die Ihnen eher Angst macht oder erleichtert das? Oder wie sieht die Betroffenheit aus jetzt?
Ja, Angst macht es mir nicht. Aber Betroffenheit, sagen wir es mal so, ich meine, wenn ich es im grössten Rahmen sehe, als Bankenkritiker, könnte ich ja eigentlich froh sein, oder? Dass die Credit Suisse, dass es die nicht mehr gibt. Wir haben ja immer gefunden, man muss die bekämpfen. Die tun Geldwäscher, die tun Steuer hinterziehen. Das ist in Grossbanken, die braucht es gar nicht. Man müsste eigentlich mehr mittelgrosse Banken haben, etc. Also in dem Sinn, ja, wenn sie zum Brüllen werden, wäre es zum Lachen. Weil ich weiss natürlich auch, dass das global weltweit wird das sehr wahrgenommen, weil die Credit Suisse ist ja auch international unterwegs gewesen im Business.
Und wenn Sie die globale Sicht anschauen, was hat denn die Credit Suisse bedeutet und was bedeutet, dass sie jetzt nicht mehr da ist?
Also Credit Suisse ist eine von, ich glaube, das sind 28 weltweit systemrelevante Banken, die nach der Zählung der Bank für internationalen Zahlungsausgleich in Basel, also das ist Bank von der Zentralbanken. Die Zentralbanken haben zusammen noch eine übergeordnete Institution, das ist die BIZ in Basel, und die haben die 28, und zu denen gehört auch Credit Suisse. Mhm. Und da geht man davon aus, wenn die ausfällt, also wenn die bankrott geht, dass das dann einen Dominoeffekt könnte in Gang setzen, im Stil, wie es 2008 passiert ist.
Ja.
Und darum ist auch das Interesse also gross gewesen, natürlich, und jetzt noch gross an dem weiteren Vorgang jetzt von dieser Geschichte.
Jetzt, Sie haben das Bankensystem und das Finanzsystem Ihrer ganzen Karriere immer kritisch angeschaut. Jetzt ist natürlich so ein Gefahr darauf, dass man einfach auf gewissen Leuten rumhackt. Wenn man jetzt noch die andere Seite auch zurückschaut, was sind die positiven Seiten von einer Credit Suisse? Gibt es auch positive Sachen von dieser Bank zu berichten?
Das ist jetzt eine Frage. Ja, ich meine, das ist eine Art auch eine Frage, aus welcher Perspektive. Also wenn Sie für die Manager, für die obersten 50 Kader, oder, die haben natürlich ganz dick abkassiert. Das ist ja jetzt bekannt. Also die haben riesige Boni und auch riesige Fix, also Löhne haben die bekommen. Und es ist mal das, aus dieser Perspektive. Und dann ist auch der Arbeitsplatz, wo natürlich Credit Suisse in der Schweiz hat können halten. Natürlich sind die geschrumpft seit 2008, aber es sind immer noch, ich weiss nicht, ich glaube 17.000, 18.000 Arbeitsplätze in der Schweiz. Und das sind relativ gute Arbeitsplätze. Also man muss ja das in Anführungszeichen sagen, einfach, sagen wir mal, was den Lohn betrifft. Und das ist für den Platz Zürich ist das natürlich wichtig, weil auf dem Platz Zürich sind, der grösste Teil arbeitet ja da in Zürich. Und mit ein paar in Horgen dort haben sie so ein grosses Zentrum. Aber ich würde sagen, 10.000 oder 8.000 bis 10.000 arbeiten in der Stadt Zürich. Ja.
Wenn Sie die Geschichte anschauen, die Entwicklung, es heisst ja immer Credit Suisse, früher SK, wenn man das jetzt anordnet, ist das ein Niedergang in Raten oder gibt es wirklich so Elemente oder Punkte, wo man sieht, das sind wie Turning Points gewesen?
Ja, also der Turning Point ist sicher 2008 Finanzkrise, damals, wo die UBS ja hat müssen gerettet werden vom Staat.
Ja, und Credit Suisse hat ja das eigentlich gut überstanden.
Ja,
haben wir den Eindruck gehabt, oder?
Ja, jetzt muss man aber sagen, was hat das geheissen, damals, dass Credit Suisse keine Staatshilfe gebraucht hat? Das hat geheissen, dass Credit Suisse ihr Geschäftsmodell nicht verändert hat. Das heisst, die Fusion von einer amerikanische Investmentbank oder eine Investmentbank vom amerikanischen Typ, wo in der Wall Street eine grosse Rolle spielt und Welt, also auch in London, Wall Street London und weltweit. Die Fusion mit der Schweizer Vermögensverwaltungsbank, das Geschäftsmodell, wo bei der UBS crashed ist im 2008 und wo nachher die UBS ihr Investmentbanking total runtergefahren hat. Und darum jetzt auch besser dasteht, hat Credit Suisse weiterhin dick spekuliert seitdem und haben auch dick verdient zeitweise. Aber alles in allem hat Credit Suisse seit dem 2008, wenn man den Gewinn und Verlust zusammenzählt, haben sie irgendwie, ich weiß nicht, ich kann mich nicht behaften, genau bei der Zahl, aber die haben etwa 3,5 Milliarden Verlust gemacht, aggregiert. Das heisst, sie haben ein Geschäftsmodell von der Koppelung von einer Schweizer Vermögensverwaltungsbank an einer Schweizer Handelsbank und an einer internationalen Investmentbank weitergeführt, wo eigentlich schon vorbei war. Und das ist eine Folge von dem, dass sie damals keine Staatshilfe gebraucht haben. Und wenn ich vielleicht das nicht sagen darf, sie haben natürlich mit einem Finanztrick haben sie gemacht, dass sie keine Staatshilfe brauchen. Und wenn man es zusammenfasst, sie sind zu Katar gegangen, zum Emir retten. Und der hat dem gesagt, wir geben dir ein Darlehen. Also Credit Suisse gibt dem Katari-Staat ein Darlehen von, ich weiß nicht wie viele Milliarden, 3, 4. Und die tun das sofort in Aktien umwandeln von der Credit Suisse. Und dann ist das Aktienkapital von der Credit Suisse in einer schwierigen Phase, wo sonst niemand Aktien gezeichnet hat, dort im Herbst 2008. Haben sie sich total können stärken mit Eigenkapital. Ja. Und sind gut angestanden. Aber es war eigentlich ein fauler Trick gewesen, insofern, dass sie einfach eine buchhalterische Umbuchung gemacht haben von einem Kredit, den sie an Katar geben, wo die gerade umtauschen, die Eigenkapital.
Jetzt hört man ja auch, und das ist ja auch an der Pressekonferenz am Sonntagabend erwähnt wurde, ein Tweet oder Social Media Input im Herbst sei so der Anfang vom Ende gewesen, weil dort hat man so gesagt, ja, man könnte Credit Suisse nicht mehr vertrauen. Ist das übertrieben oder wie schauen Sie das an, wenn Sie die ganze Geschichte anschauen?
Ja, also ich finde das ein Witz, dass die Chefin von der FINMA hat ja das gesagt. Ich finde das ein absoluter Witz, weil das ist vielleicht ein Nebenphänomen, oder? Aber der Grund, warum das Credit Suisse im letzten Herbst so schlecht dagestanden ist, ist ganz etwas anderes. Das sind Grossspekulationen, die quasi, wie sagt man das auf Deutsch?
Sagen Sie es auf Englisch.
Also die Fehlgrinsill, oder? Also ja. Das ist das, das hat vielleicht viele, die das zulassen, haben das auch gelesen in der Zeitung. Das ist so ein neuer Typ von Finanzgeschäft. Und das ist die Finanzierung von diesen Lieferketten international. Ja. Also wenn man sich vorstellt, heute ist ja die Supply Chains, also jetzt ist das schon ein bisschen anders, weil die Globalisierung ist im Rückzug, aber auf der Hochzeit von der Globalisierung hat man alles immer gekauft und verkauft und gekauft und verkauft und ist in der Fabrik dann zusammengebaut worden. Und auf all diesen Handelsgeschäften kann man darauf oben Finanzgeschäfte aufbauen.
Ja.
Und man kann das irgendwie systematisieren. Und das war irgendein Australier, eben der vom Grinsill. Und Credit Suisse ist total eingestiegen dort. Mit Milliarden und Lohnmilliarden. Das ist zusammengeht, wo es hat etwas zu tun mit der geopolitischen Lage. Also es verschlechtert sich alles. Krieg gibt es, die Supply Chain Geschäfte sind nicht mehr gelaufen. Die ist bankrott gegangen, die Grinsill.
Aber man kann schon sagen, dass der
Das ist der Grund, oder? Nicht Social Media.
Die Geschäfte, und gleich das Vertrauen, die einfach nicht mehr da ist. Also, dass es gleich sichtbar wird. Also, Bankgeschäfte ohne Vertrauen geht eigentlich nicht.
Ja, das wird gern gesagt, das ist so die Sonntagspredigt, oder?
Dann gehen wir jetzt in Werchtung rein. Wie funktioniert es denn am Montag?
Jetzt gehen wir in Werchtung. Ich meine, Grinsill, ein anderes Stichwort, Archegos, das ist so ein Hedgefonds von New York, wo sie auch mit Milliarden reingegangen sind, oder? Und
ja.
Dort hat das überhaupt nicht mehr Vertrauen zu. Das sind einfach Mischler. Das ist nur Gier, oder? Das ist Geldgier. Und das Vertrauen heisst einfach, wenn dein Geld auf meinem Konto ist, dann ist es da, oder? Aber die Geschäfte sind so kurzfristig. Das braucht gar kein vieles Vertrauen. Das ist eigentlich eine riskante Spekulation, oder?
Jetzt ist ja, ich sage jetzt mal, der Staat, also die Eidgenossenschaft, in dieser neuen UBS stark vertreten. Und letztendlich hat ja auch der Bundesrat am Sonntagabend gesagt, wo sie überall Garantien übernehmen, auch die Nationalbank. Jetzt weiss man ja aus der Geschichte, also was man als Moral Hazard bezeichnet, dass wenn Garantien da sind, sind die Leute zu mehr Risiken bereit. Ist das etwas, was man auch in dem Fall muss in Betracht ziehen, dass an sich jetzt risikoreicher Banking gemacht wird, weil der Staat ja im Notfall einspringt?
Ja, ich würde sagen, ja. Und das ist ja auch evident. Ich meine, die Frage von der Boni ist ja jetzt auch akut. Also die schon zurückgetreten sind, also die, sagen wir, die Credit Suisse Topmanager seit 2008, die haben ja so viele Millionen, Dutzende von Millionen, haben die mitgenommen und sie wissen, wenn am Schluss etwas passiert, kommt der Staat und rettet das. Also das ist ganz klar von mir aus gesehen, dass das hat ja auch systemische Gründe, weil das ganze Geldwesen ist eigentlich ein Joint Venture zwischen dem privaten Bankensystem und dem Staat. Also sowohl die Staatskasse wie auch die Zentralbank, die ja auch eine staatliche Institution ist. Und die private Bankensystemmanager sind einfach dort total gut installiert, dass sie können quasi abzocken, man muss es sagen, in diesem System rein. Weil es gibt ja keinen Grund, warum ein Bankdirektor sollte irgendwie 10 Millionen verdienen. Und gut, ich meine, der Bundesrat, ich weiß nicht, wie verdient der Bundesrat? 400'000, oder? Das ist strukturell bedingt. Und ja, das ist einfach so. Das ist die Entwicklung vom Kapitalismus. In den letzten 150 Jahren hat das so entwickelt.
Gibt es denn aus Ihrer Sicht einen Ausweg aus dieser systemischen Gefangenheit?
Ja, das ist eben, ich meine, die Revolution. Es hat sich gezeigt, dass der Ausweg eigentlich nicht gegeben hat, insofern, dass die 2008 hat man doch gesagt, es darf sich nie mehr wiederholen, dass die Bundeskasse und die Nationalbank in der Schweiz müssen Milliarden und aber Milliarden zahlen für eine Bank. Jetzt machen wir das Too-Big-to-Fail-Gesetz. Oder? Da haben sie ein Gesetz gemacht, dass es nicht mehr möglich ist, dass eine Grossbank muss gerettet werden. Und die Grundidee war, dass man das internationale Investmentbanking abspaltet und nur noch die Schweizer Lokalbank hat, behaltet. Und die ist dann quasi lebensfähig.
Ja.
Und jetzt ist ja offensichtlich so gewesen, dass das all die Gesetze, die sie in 3 Jahren gemacht haben, bis irgendwie bis im 11. oder 12., das ist hin und her ist das gewesen, dort in Bern. Das hat alles nicht funktioniert. Der Bundesrat hat mit Notrecht gemacht und hat gesagt, die Gesetze, die wir haben, too big to fail, es nützt alles nichts, wir müssen mit Notrecht und so machen wir es. Also vereinfacht gesagt, wieder gleich wie im 2008.
Ja.
Und das kann man so interpretieren. Es ist nicht möglich, das zu zähmen, so wie wir politisch aufgestellt sind.
Jetzt, das gibt einem ja, wenn so ein Gefühl von Hilflosigkeit, von man ist dem wie ausgeliefert, in welche Richtung sehen Sie denn Entwicklungsschritt? Also wir haben jetzt eine riesengroße UBS, wir haben keine Credit Suisse mehr, wir haben dann noch Kantonalbank, wir haben eine Raiffeisenbank. Aber in welche Richtung sehen Sie mögliche Wege, um, ich sage jetzt mal, das riesige Risiko vielleicht doch ein bisschen zu kleinern?
Ja, ja, also man müsste irgendwie ausgehen vom Bankensystem, sagen wir mal, das ist ja auch schwierig heute, also machen wir das im Nationalstaat, also im Frankenraum, das ist, die Schweiz hat ja eine eigene Währung, ja bekanntlich, der Franken, man ist ja nicht im Euro und hat darum noch gewisse Möglichkeiten, also gewisse Autonomie, man könnte sagen, man tut das Bankensystem restrukturieren, also alle sind einig, jetzt der Wasserkopf, UBS, das geht nicht. Man sieht ja jetzt, es sind jetzt schon Vorschläge, ja, man muss das Geschäft von der Credit Suisse, das Inlandgeschäft rausnehmen und so. Man könnte aber das fortführen und könnte sagen, jetzt machen wir wieder 6 oder mittelgrosse Banken. Also ich erinnere mich noch, wo ich eben da noch in der Handel in Freudenberg war, in den 60ern, Mitte 60er, da hat es 6 Grossbanken gegeben. Oder? Und man könnte sagen, die Konzentration im Kapitalismus, das ist ja bekannt, es gibt Monopol, es konzentriert sich alles, es ist ja in allen Branchen. Und dass man jetzt sagt, der Staat hat jetzt 2-mal eingegriffen um Milliarden Garantien und das geht einfach nicht. Wir müssen ein besseres System haben und eine einfache Vorgabe wäre, dass man eine Art nur mittelgrosse Bank hat, also so wie man müsste dann Kantonalbanken stärken. Man müsste zum Beispiel sagen, man muss jetzt das Inlandgeschäft von der Credit Suisse aufteilen auf Kantonalbanken.
Und würde das auch, also da ja die Schweiz auch eine internationale Finanzdrehscheibe ist, würde das dann eigentlich auch eine Verabschiedung von einer internationalen Finanzmarktbereich bedeuten? Oder wäre das gleich möglich?
Ja, das müssen wir, haben ja alle Leute, die irgendwie guten Mutes und guten Willens sind, haben immer gesagt, wir wollen jetzt keine Geldwäscher oder Drogengeldwäscher, haben wir jetzt nicht mehr, haben sie gesagt, und Steuerhinterziehung. Da könnte man sagen, das internationale Bankgeschäft der Schweiz wird auch staatlich strukturiert. Und es gibt zum Beispiel das und das und das wird nicht mehr gemacht. Das kann jetzt natürlich nicht aus dem hohlen Bauch jetzt kommen. Man kann zum Beispiel sagen, es werden Handelsfinanzierungen gemacht, oder? Es gibt eine Kontrolle, wer überhaupt an die Finanzierungsfazilitäten herkommt. Und es kommt nicht irgendein Oligarch von weiss ich wo oder irgendein Krampfbruder von dort, dass man das nicht mehr macht.
Und würde das jetzt, gerade auch aus volkswirtschaftlicher Sicht, hat das einen negativen Einfluss auch auf unseren Wohlstand? Weil das ist ja das, was uns dann am Schluss immer am nächsten ist.
Ja. Also ich meine, dort ist sowieso die Umverteilung der Springerpunkt. Wenn man dann nicht mehr den Brady Dugan dort, der mal bei der Credit Suisse Chef war, wo irgendwie 80 Millionen abkassiert hat, wenn man das nicht mehr haben, dann müsste es auch eine Umverteilung geben, dann müsste man auch einen oberen einen Deckel haben auf Salär, und das ist ja abgelehnt worden, oder? Die 1:12 Initiative von der JUSO mal. Da müssen wir so etwas haben, dass man sagt, es kann höchstens 1 Million verdienen oder irgend solche, also ganz intensive staatliche Eingriffe in die Struktur des Kapitalismus müsste man machen, dass das nicht mehr passiert. Und das ist eben fraglich, ob das geht.
Oder? Ob das geht, ja. Ich weiss nicht, vielleicht hat jemand aus dem Publikum, der zulässt, die Frage, sie könnte rechts in die Type Your Message heisst das Feld. Sie können die dort reintippen, sie können auch ihre Hand aufheben und ich probiere sie auf die Bühne zu holen, dass sie direkt fragen. Ja, Jonas hat eine Frage.
Ja, sie haben vorher 1:12 Initiativen angesprochen und es hat ja verschiedenste Volksinitiativen gegeben, gerade nach 2008, wo eigentlich das Stimmvolk die Möglichkeit gehabt hätte, da, ich sage jetzt mal, Vorstösse anzunehmen, wo Banken verpflichtet hätten, anders zu handeln oder auch generellen Einfluss gehabt hätten auf das Bankwesen, einen positiven Einfluss. Und die sind ja grossmehrheitlich abgelehnt worden. Können Sie sagen, wieso das so ist?
Ja, eine grosse Frage. Also, ich kann einfach meine Meinung dazu sagen, dass ich glaube, die Leute, also das ganze Finanzwesen ist ja etwas Abstraktes und die ganze Finanzgeschäft, sobald man von dem anfängt zu reden, das wird sofort, geht das in die Wolken. Und dass die Leute dann einfach das Vertrauen haben, sie denken ja, wenn quasi der Bundesrat oder irgendwelche Kantonsregierung, wenn die das sagen, dann müssen wir das so machen, wie die das sagen. Und dass man Angst hat vor zu grossen Veränderungen, ich habe keine bessere Erklärung, weil selber bin ich dabei gewesen, dort, da haben wir ein Trennbankensystem einführen 2008. Das war dort so ein Vorstoss gewesen. Ich habe dort mitgemacht, das war dort noch einer gewesen, der Corrado Pardini, der war dort noch in der Unia gewesen und Nationalrat bei der SP und der hat totale Vorstöße gemacht und ich habe den gekannt und bin so sein Berater gewesen in dieser Sache.
Ja.
Der Witz vom Trennbankensystem ist, dass man sagt, eben das amerikanische Typ Investmentbanking, das wird separat geführt. Es kann, die UBS und Credit Suisse können das nicht mehr machen. Sie können nur noch Handelsbankgeschäft und Vermögensverwaltung. Und Investmentbanking können sie nicht mehr machen. Das Investmentbanking muss separat mit Gesellschaften betrieben werden und die haben keinerlei Garantie vom Staat. Also das muss klar sein, dass wer dort hergeht, ist selber verantwortlich für sein Risikomanagement. Und wenn man das gemacht hat, dann hat es Greensill und Archegos und
hat es dann so nicht
gegeben. Und in ganz miese Sachen, die sie gemacht haben in Mosambik, Credit Suisse, ganz schlimm, wirklich unterirdisch. Das hätte es nicht können machen. Das heisst, wenn man das Trennbankensystem eingeführt hat im 2008, dann hätte es das nicht gegeben, jetzt, was es gegeben hat. Oder? Und das ist, also nur noch zu sagen, das ist damals nicht ein, ist nicht nur eine Minoritätenposition gewesen. Der Pardini hat sogar irgendwie die Nase zugehabt und hat mit dem Christoph Blocher und mit dem Nick Hayek, oder? Haben sie damals dort eine Pressekonferenz gemacht.
Und dann ja, gesagt,
und wir müssen jetzt das Investmentbanking, der Typ von Bankgeschäft, wo quasi die Tragfähigkeit von einer Schweizer Bank übersteigt, müssen wir einfach separieren mit der chinesischen Wand vom Rest vom Banking.
Und denken Sie, dass man das als Schweiz machen kann? Oder braucht das nicht viel stärker auch jetzt auch internationale Kooperationen und könnte der Zusammenbruch jetzt von der Credit Suisse auch so etwas bedeuten, dass man international jetzt vielleicht etwas ändert?
Ja, also das Bankengesetz ist ein nationales Gesetz. Die Schweiz ist ja in dem Sinn quasi souverän, was die Bankenorganisation betrifft. Und die Schweiz hat ja auch eine eigene Währung. Das ist ja quasi die Hartwährung Franken, oder? Also über das könnte man auch noch reden. Wird das jetzt tangiert, durch das, dass Credit Suisse zusammengecrasht
ist. Das heisst, es ist durchaus, man hätte eigentlich in der Schweiz vielleicht sogar mehr Optionen oder vielleicht sogar ein paar Möglichkeiten mehr, gewisse Signale zu setzen, die nachher für das gesamte Finanzsystem in dieser Welt eine Wirkung könnte haben.
Das glaube ich absolut. Ja. Absolut. Jetzt ist ja auch quasi die Frage von der Neutralität und Krieg in der Ukraine und so, ist im Grossraum. Und wenn man kann sagen, durch das, dass jetzt die zweitgrösste Bank zusammengecrasht ist, gibt es jetzt da eine Art eine Reform, die man bis jetzt noch nie geschafft hat, oder? In Europa, also die DZB, ja, schon gar nicht. Die wird da jetzt vorantrieben und das würde ja auch heissen, man muss dann alle anderen Fragen, also Klimakrise und irgendwie, was jetzt passiert in der Globalfinanz, also das ist etwas, wo man auch noch darüber reden könnte, quasi die Credit Suisse ist ja gar keine Schweizer Bank, das ist ja der grösste Aktionär ist in Saudi-Arabien, also Saudi also National Bank gewesen, oder? Ja. Das heisst, dass man würde sagen, von der Schweiz aus gibt es ein internationales Bankgeschäft, aber eines neuen Typs, oder?
Ja. Jetzt der Jonas hat glaube ich noch mal eine Frage gehabt. Ich gebe ihm noch mal das Wort, Jonas.
Jetzt haben Sie vorher gesagt, dass das einfach ist, weil halt das Volk an der Politik vertraut hat, und wir halt Bundesrat und vielleicht Kantonsregierungen da die Initiativen zur Ablehnung empfohlen haben. Und kann es sein, dass wir einfach auch ein bisschen mangelnde Distanz haben zwischen den Banken und der Politik? Also, mir kommt da gerade so das Wort von Filz kommt mir in den Sinn, oder? Wieso ist das denn so, dass die Politik dagegen war, dass da griffigere Massnahmen können umgesetzt werden?
Ja, also ich frage mich ja auch immer, oder? Das ist ja immer zum Verzweifeln. Also ich meine, es hat, gut, ich bin nie bei der SP gsi, also nicht, dass sie mich jetzt falsch verstehen, aber es hat die Bankeninitiative dort mal gegeben, 84, ich glaube. Und dort drinnen hat es viele Sachen gegeben. Also wenn die Bankeninitiative angenommen worden wäre im 1984, danach wäre vieles ganz anders gelaufen im Schweizer Bankwesen. Ob das ist abgelehnt worden und es sind überall, es hat immer Ansätze gegeben, wo abgelehnt worden sind und ich meine, man kann schon auch sagen, Banken, ein paar Brösmeli, die fallen da für gewöhnlich Sterbliche ab, quasi für uns fallen ein paar Brösmeli ab und dass die Leute einfach denken, ich meine, 10% sagt man so, vom Bruttoinlandprodukt hängt mit dem Finanzplatz zusammen. Also es ist ein ansehnlich grosser Sektor von der Wirtschaft, wo einfach traditionell in der Schweizer Wirtschaft ein Teil davon ist. Und dass man instinktiv den nicht aufgeben.
Wenn wir jetzt so, ich schaue auf die Uhr, wir kommen langsam zum Ende von unserem Gespräch. Wenn Sie jetzt am Bundesrat könnte den Ratschlag geben. Was würden Sie dem Bundesrat in der jetzigen Situation sagen?
Also, ich würde dem Bundesrat sagen, hört Leute, jetzt müsst ihr den mit dem Boni-Stopp müsst ihr jetzt durchgeben. Jetzt, also, es gibt keine Boni mehr bei der Grossbank UBS und bei der Credit Suisse. Das eine. Das zweite ist der Arbeitsplatz. Also, das muss irgendwie... fragen Sie mich jetzt nicht gerade wie, also ein es muss einfach ein Arbeitsplatzschutz, es muss das Programm quasi verfügt werden, oder? Als Preis für die Garantien. Und ich würde sagen, es muss eben, die Banksysteme muss es verkleinern, man muss es schrumpfen, man muss mehrere mittelgrosse Banken machen, also sagen wir eben, früher hat es die 6 gegeben von 50 Jahren, oder? Man muss wieder 6 Grossbanken haben. Wäre vielleicht die 3 Sachen.
Ja, und wenn Sie jetzt, wir hören jetzt dann da auf, was ist etwas, wo wir unbedingt müssen im Kopf behalten, wenn wir auch in Zukunft oder in den nächsten Tagen über CS, UBS, Banking in der Schweiz diskutieren? Was ist etwas, wo Ihnen, was ich denke, das darf man einfach nicht vergessen, das muss man im Kopf behalten?
Also man muss im Kopf behalten, dass Swiss, also dass es eine Fusion ist vom internationalen Geschäft und vom Schweizer Universalbankengeschäft, also Handelsbank plus Hypothek und alles, dass das fusioniert ist und dass da drin eine Gefahr besteht, dass sich quasi Schocks von der Globalfinanz ganz schnell sofort übertragen und dass es da eine Art eine chinesische Mauer wäre am besten, aber das ist eben das Trennbankensystem, das ist nicht gegangen, aber dass man da quasi Sicherheitslinien reinzieht und dass es nicht kann sein, dass ein externer Schock, ein globaler Schock quasi das Binnengeschäft kaputt macht, oder dass man auf das schaut.
Und was denken Sie, was sagen Sie mir, dass ich mich ein bisschen weniger hilflos fühle angesichts von dieser Übermacht von Geld und Banken und internationalen Bewegungen? An was soll ich mich heben?
Ja, das weiss ich auch nicht. Da bin ich eher quasi in Verzweiflung, weil es ist ja, früher hat man ja mehr noch daran geglaubt, oder, dass man Banken reformieren kann. Also in mir, so wie ich den Überblick habe, ich habe selber daran geglaubt. Es hat sich aber eigentlich als unmöglich herausgestellt. Also wir sind jetzt im 2023 konfrontiert, dass der Staat, Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, quasi müssen irgendwie das Portemonnaie aufmachen. Und die anderen haben voran abkassiert und behalten das Geld, oder? Und das haben wir schon vor 50 Jahren kritisiert, dass das nicht sein darf. Es ist aber immer noch so. Ich weiss das auch nicht.
Und das heisst ja aber letztendlich, dass wir vielleicht gleich mit unseren Politikern ein ernsthaftes Wort reden müssen, wenn wir sie treffen, dass sie den Mut haben, vielleicht da und dort dann halt Regulierungen einzuführen oder Grenzen zu setzen.
Also zum Beispiel vielleicht das, also kommt mir jetzt in den Sinn, wenn an dieser Pressekonferenz, die ich ja auch geschaut habe am Sonntagabend, schon lange anderthalb Stunden haben sie da geredet und so, dort ist Zeug erzählt worden, eben das, was sie auch gesagt haben, Social Media sei die Schuld, dass das passiert sei, oder? Dass solche Dummheit einfach nicht mehr toleriert werden, dass man viel genauer heranschaut und dass unser Führungspersonal nicht mit Phrasen oder mit irgendwelchen Klischee einfach durchkommt, oder? Dass man den Politikern sagt, dass sie dafür sorgen müssen.
Also das heisst, ich höre ja auch raus, wir müssen im Gespräch bleiben, wir müssen die Themen aufs Tapet bringen und wie Sie auch sagen, ich sage jetzt mal, wir dürfen unseren grossen Schnitt, ein Stück abschneiden von dem, was Ihr Leben ausgemacht hat, nämlich kritisch bleiben und hinterfragen, wem nützt es, wer profitiert, wie funktionieren die ganzen Sachen. Das ist das, was ich aus unserem Gespräch jetzt auch mitnehme. Ich schaue schnell auf die Uhr und ich sehe, wir sind schon ein bisschen drüber, aber ich danke allen zusammen fürs Zuhören. Ich danke Ihnen vielmals, Jean Trepp, für Ihre grossen Gedanken, für die Insights, für die Einblicke, die ich auch jetzt gewinnen durfte. Wir treffen uns wieder am nächsten Mittwoch, also am 29. März, auch wieder um 6:30 bis um 7:00 Uhr. Und wir haben vor, nochmal an dem Thema dran zu bleiben. Wer als unser Gast sein wird, kann ich noch nicht sagen. Wir sind auf der Suche, vor allem vielleicht auch aus einer Frauenperspektive auf Geldwelt und auf Bankenwelt. Schauen Sie, was wir im Chat, beziehungsweise was wir auf der Website oder im Newsletter schreiben. Und ich würde mich freuen, wenn Sie wieder dabei sind. Und wie der Sokrates alle gesagt hat, wir haben gut diskutiert. Wir haben lange nicht alle Antworten gefunden. Wir treffen uns wieder und diskutieren weiter. Danke vielmals, Jean Trepp. Danke vielmals Ihnen allen fürs Zuhören und noch einen schönen Abend. So, das war der offizielle Abschluss. Es gibt also noch einiges zu reden.
Ja, endlos.
Ja, aber ich glaube gleich. Also, ich habe jetzt gleich gemerkt, das ist ja, das finde ich auch, wie soll ich sagen, das Verrückte ist, ja, wir stehen an einer Situation gegenüber, wo wir scheinbar den Eindruck haben, es gibt fast nichts zu machen. Und gleichwohl glaube ich, ja, wir dürfen einfach nicht aufgeben, oder?
Ja, das ist schon so. Es ist ja auch, wir können ja gar nicht aufgeben, weil wir sind ja voll in einem Geldsystem integriert. Also aufgeben würde ja heissen, ich lanke kein Geld mehr an. Das geht gar nicht. Und es ist einfach, weil das so zentralisiert ist, das Geldwesen und das Bankwesen. Und jetzt, wir sind in dieser perversen Situation, dass wir jetzt einen Wasserkopf haben, der irgendwie anderthalb mal so viel wie das Bruttoinlandprodukt ist, eine Bilanz, die man hat.
Ja, das ist gewahr. Also, und das soll ich, also denken Sie, wenn man mit Politikern im Kontakt ist, also gerade auch national und so, in welche Richtung muss man die sensibilisieren?
Ja, ich glaube, Schrumpfen von der UBS. Man muss die UBS, wenn sie es nicht selber macht, dazu bringen, dass sie wieder Zeugs, was sie jetzt da gekauft haben, oder? Die einen sagen, für ein Butterbrot haben sie die bekommen, weil die Credit Suisse ist mehr wert als 3 Milliarden. Dass sie muss Sachen verkaufen, und zwar nicht nur selber viele Stück behalten und die schlechteren Sachen verkaufen, sondern dass sie muss auch gut laufende verkaufen. Inlandgeschäft und es gibt genug Banken, wo sie das machen können. Also namentlich Kantonalbanken, Regionalbanken, gibt es genug. Und das Politiker haben ja jetzt eine Möglichkeit und eine Legitimation, indem sie können sagen, ja, wir haben jetzt unseren Teil gemacht, oder? Also wir, das ist ja Notrecht, das macht die Exekutive, macht das einfach. Die haben ja auch nichts zu sagen gehabt, Parlamentarier, die haben niemand.
Ja, ja, so wenig wie die Aktionäre.
Oder? Ja, so wenig wie die Aktionäre. Sie sagen es, und so wenig wie das Gesetz. Also wir haben das Gesetz gehabt, das ist gesagt, Notrecht und so. Und dass sie müssen an dem, also dass sie quasi die UBS irgendwie total überwachen und wenn die UBS das nicht macht, sich verkleinern, dann muss man das irgendwie, weiss ich wie, mit politisch erreichen.
Aber das heisst, dass die Sondersession, glaube ich, die angesagt ist, also durchaus den Sinn hat, dass die Leute vom Parlament, das heisst, die zuhören und Kontakt haben zu Parlamentariern, dürfen das, was der Can Trepp gesagt hat, durchaus weiter sagen. Dass man dort, also zum Wohl von allen letztendlich, oder? Weil so ein riesiges Klumpenrisiko ja natürlich enorme Auswirkungen hat, wenn es dann klopft. Also.
Ja, eben, die können es nicht mehr retten, würde ich sagen. Wenn jetzt, das kann ja passieren, dass die UBS auch das Gleiche nochmal kommt. Ich meine, 2008 hat man auch gesagt, das kann jetzt nie mehr passieren. Und der Chef von der Credit Suisse hat mal vor ein paar Jahren, ich habe da einen Videoclip gesehen, hat gesagt, nein, das sei höchst unwahrscheinlich, dass Credit Suisse jemals in existenzielle Probleme hineinkäme, oder?
Ja, ja.
Das hat er gesagt. Und also, ich meine, gut, es ist ja dann auch noch sagen, wir sind ja heute sind wir ja in einer Polykrise. Also es gibt Krisen an jedem Ecke. Und wir haben jetzt eine gröbere Finanzkrise, die dazukommt zu allem anderen. Und man muss ja auch sehen, wie wirkt jetzt die Finanzkrise in andere Krisen, die laufen, in der Schweiz und auf der Welt. Darum ist es auch so kompliziert, oder? Ein Rezept zu bieten, weil je nachdem, wie es geht, bedeutet das für die Finanzkrise etwas anderes.
Was ja, ja. Wir machen? Und gleichwohl denke ich halt gleich, ja, es gibt gleich Sachen, die ich schon höre, oder? Also man muss sich ernsthaft fragen, was heisst gesunder Wettbewerb? Das kann nicht sein, dass einer alles hat. Also man muss ja, also es wird wahrscheinlich gleich ein Stück in das Bewusstsein geweckt, dass der Kapitalismus, ich sage jetzt mal in der Form, wo man manchmal auch predigt, dass der zu einem Systemversagen führt am Schluss, oder? Und dass die Regulierungen aber jetzt klug gemacht werden und in dem Sinne, dass wir tatsächlich vielleicht als Bürgerinnen und Bürger auf unsere Politiker einwirken, auch wenn wir das vielleicht sonst nicht immer so häufig machen.
Ja, also das schon. Jetzt ist ja ein offensichtlich, das ist quasi der Finanzkapitalismus, ist jetzt an sein Ende gekommen, was quasi Bankensysteme in der Schweiz betrifft, oder? Jetzt gibt es nur noch eine Megabank und Dings quasi freie Marktwirtschaft. Das ist nur noch eine Sonntagspredigt.
Es ist ja eigentlich verrückt, oder, dass wir eigentlich jetzt bei einer Wirtschaftsform sind, indirekt, wo der Staat eine Rolle hat, wo sich, ich sage jetzt mal, in der liberalen Welt eigentlich die Horrorvorstellung pur ist, oder?
Ja, das ist so. Ich meine, das ist. Und das haben aber auch alle. Es ist ja niemand dagegen. Sie hätten können sagen, jetzt muss man die bankrott gehen lassen. Das ist jetzt Strafe. Und das ist aber nicht gegangen.
Sie haben ja vorher noch im Hauptgespräch gesagt, wo ich vom Vertrauen geredet habe, dass das eine Art, wie soll ich sagen, dass Vertrauen eine Art eine Sonntagspredigt ist. Ist das nur eine Theorie, dass das Geldwesen auf Vertrauen baut? Oder was bringt Sie zu dieser Aussage?
Ja, ich glaube, es ist mindestens so viel Zwang wie Vertrauen. Also das Geldsystem wird ja uns aufgezwungen. Das ist ja quasi schon lange, oder? Das ist eine historisch lange Entwicklung, wie das jetzt funktioniert, quasi in der West, sagen wir mal im Westkapitalismus. Und das, man tut das ein bisschen verzuckern, wenn man einfach sagt, Vertrauen. Weil, wie man jetzt ja gesehen hat, werden Gesetze außer Kraft gesetzt, wenn irgendein Problem kommt, wenn es Stress gibt bei einer Bank. Und ich möchte zum Beispiel darauf hinweisen, auf den grössten Aktionär Saudi National Bank, die haben jetzt irgendwie 4/5 von ihrem Investment, das sie vor 4 Monaten gemacht haben. Also die haben vor 4 Monaten 1,8 oder 9 Milliarden investiert. Von denen kommen sie jetzt noch 250 Millionen über. Ich meine, Saudi-Arabien hat gesagt, wir haben Vertrauen in die Schweiz, den Finanzplatz Schweiz, das ist super, die Schweizer sind besser, die Schweizer haben Demokratie, die den Menschenrechte einhalten, die sind besser und so. Was hat die Schweiz gemacht mit den saudi-arabischen Kapitaleignern? Schlimmer kann es nicht sein.
Haben Sie den Eindruck, dass das auch noch politische Nachwirkungen hat?
Also in Saudi-Arabien müssen sie kein Geschäft mehr machen und in Katar, oder? Nehmen wir Katar, die sind etwa mit 5% sind die am Aktienkapital beteiligt, die haben aber ganz viel, haben die so von denen, das ist jetzt halt ein bisschen technisch, also 2008 hat man so spezielle Kapitalinstrumente geschaffen, also Obligationen, die einen höheren Zins haben und dort steht im Kontrakt, also im Vertrag, wenn die Bank in Probleme kommt, werden die Obligationen zwangsmässig in Aktienkapital umgewandelt. Und dann ist es nicht mehr ein Fixzinsinstrument, dann ist es eine Aktie, oder?
Ja.
Aber nur, wenn die Bank in Probleme kommt. Und der Katar hat Milliarden von denen gekauft. Und jetzt hat das FINMA ja gesagt, also steht in der Zeitung, 17 Milliarden sind entwertet worden. Auf null runter.
Ja.
Und das ist auch fragwürdig, ob das richtig ist. Also in Amerika haben wir gelesen, gibt es schon Prozess, also wie sagt man, Class Action. Wie sagt es schon wieder? Einfach ganz
viel. Sammelklage,
genau. Und das ist, wenn man sagt Vertrauen, also das Vertrauen in Finanzplatz Schweiz hätte ich jetzt nicht mehr, wenn ich ein Kapitalist wäre. Die haben mich beschissen wie kein anderer, oder?
Also, dass das natürlich dann auch politische Folgen hat, je nachdem, wo man im Moment gar nicht absehen kann und wo man eigentlich muss Sorge haben und aufpassen.
Sie können ja auch die Frage, dass die USA die Schweiz gedruckt hat, das ist am Anfang vor ein paar Tagen, also am Sonntag, ist das nicht gekommen, oder? Und das war immer so ein bisschen meine These, aber jetzt kommt das. Jetzt haben andere Zeitungen geschrieben auch, dass eigentlich kann man sagen, der Bundesrat hat die wirtschaftlich schlechtest mögliche Lösung gewählt, dass eine Zwangsfusion UBS, Credit Suisse, und dass das auf Druck von den USA gegangen ist, weil das für die USA die bestmögliche Lösung war. Und für die USA die schlechtest mögliche Lösung wäre, dass die Saudi National Bank ihr Angebot 5 Milliarden einschiessen.
Dass
man das gemacht hätte, oder?
Das wäre auch ihre favorisierte
Lösung. Wir haben ja vorher ein bisschen geredet. Ich weiß nicht, in was für einen Sumpf ich da gerade. Saudi-Arabien, oder? Aber es ist einfach ökonomisch. Hätte der Schweizer Staat weniger Garantien, hätte auch ein bisschen Garantien müssen geben, aber weniger.
Ja.
Sie hätten nicht müssen die Entwertung von diesen Coco-Bonds, eben die 17 Milliarden spezielle Kapitalinstrumente, hätten es nicht müssen machen. Es wäre alles viel einfacher gewesen. Es hätte aber bedeutet, dass Saudi-Arabien in der Geopolitik, in der Geofinanz heute stärker geworden wäre. Sie hätten eine Schweizer Bank quasi fast schon kontrolliert. Ich meine, sie sind ja jetzt schon der grösste Aktionär gewesen, aber sie hätten dann auch noch durch die Position mit der Finanzspritze von 5 Milliarden sich noch mehr gestärkt. Und das hat natürlich die USA will das nicht, oder?
Eben, und da merken wir kommen da in einen ganz, ganz spannenden Kontext. Ich schaue so ein bisschen auf die Uhr und ich sehe es langsam 6:45 geworden. Ich weiss nicht, wie viel Zeit das wir noch
haben.
So, aber ich glaube, wir müssen uns wieder mal treffen und müssen da noch ein bisschen weiter diskutieren, weil ich glaube, wahrscheinlich lässt uns ja das nicht gerade in Ruhe. Nein. Also das wird uns ja jetzt eine Weile bewegen und beschäftigen.
Ja.
Aber damit es nicht für alle zu lang wird, sage ich jetzt einmal ganz herzlichen Dank, Can Trepp. Das war total spannend. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir vielleicht, ich sage jetzt mal, in einem späteren Zeitpunkt mal einen Rückblick machen und schauen, was ist jetzt eigentlich genau daraus geworden. Oder? Also sind unsere Befürchtungen wahr geworden oder hat es eine Entwicklung gegeben, die wir nicht abgesehen haben? Das wird sicher spannend sein. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn Sie wieder mal Zeit haben, mit mir über die Fragen zu diskutieren. wäre sicher spannend.
Ja, ja, in dem Fall dann.
Und ich sehe, es hat den Leuten gefallen. Es gibt also Zeichen unten rauf und auch.
Ja, ich hoffe natürlich, dass ich nicht gelangweilt habe oder denke, dann, was
kommt. Nein, es ist super. Ich habe es sehr genossen von dort her. Und sonst gehen wir mal im Vorbahnhof ein Kaffee trinken.
Ja.
Oder?
Ja, in dem Fall, dann danke ich auch vielmals.
In dem Fall, schönen Abend noch, alles Gute. Herr Treff, danke. Ja, allen auch, alles Gute, schönen Abend. Ciao miteinander, tschüss.